Liebe Eishockey-Fans, herzlich willkommen zu unserem DEL2-Podcast Herzblut Eishockey. Und wenn ihr euch denkt, der Felix hört sich heute komisch an, dann habt ihr recht. Besondere Maßnahmen sind erforderlich in einer Finalserie. Die hat ihre eigenen Gesetze. Der Felix ist, wie man auf Neudeutsch sagt, abwesend, aber aus einem positiven Grund. Er ist nämlich Papa geworden zum ersten Mal. Herzliche Glückwünsche, Felix. Aber der wollte mich nicht alleine lassen und aus diesem Grund habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich die Denise Krug. Ihr kennt sie vielleicht von den DL2 Facebook-Interviews. Aber Denise, vielleicht möchtest du dich selbst noch kurz vorstellen. Hallo Denise.
Hallo Thomas, ja, danke, dass ich heute dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre, für Felix einzuspringen, aus einem wirklich sehr schönen Grund. Und an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Felix zur Geburt seiner Tochter. Garantiert eine ganz aufregende und spannende Zeit, die ihm vorsteht. Und ja, ich betreue die DL2 in der Kommunikation, in der Öffentlichkeitsarbeit, war gestern beim Finalspiel in Kassel, mal seit langem wieder in einer Eishalle. Manche Fans sagen, oh, schön, toll. Es war auch sicherlich toll, aber es war komplett anders und man sitzt dort in einer leeren Halle, sieht das Spiel und man vermisst alles und vor allen Dingen die Fans, die Stimmung. Das ist sehr traurig.
Das ist wohl wahr. Allerdings hast du dann schon ein bisschen runterkommen können vom Entzug der Droge Eishockey. Aber ich fand eigentlich so, dass das Intro, die haben es eigentlich super gemacht. Also für ein Finalspiel sehr würdig. Und man hat sich eigentlich an der Übertragung schon so fühlen können, wie als wäre es ein echtes Spiel. Also die haben sich da alle Mühe gegeben.
Da macht sich Spray TV und auch das Kasseler Spray TV Team wirklich sehr viel Mühe. Die Einspielungen, die Hymne, würde ich das jetzt so nennen, von den Huskies, da kriegt man dennoch Gänsehaut und auch dann die Nationalhymne in der Eishalle. Das ist auch immer etwas ganz Besonderes.
Ja, man merkt vom Feeling her, dass es halt wirklich auch was Besonderes ist und die Vereine geben sich alle Mühe, wie auch die Fans beider Mannschaften in der Finalserie so far, wie ich finde, mit Bengalos oder mit sonstigen Empfangen, die Teams verabschiedet oder empfangen. Da finde ich, da merkt man wirklich auch, dass die Fans, wie man so schön sagt, mit Herzblut dabei sind. Also es macht es noch
Ja,
würdiger.
beide Fans haben, beide Fanlager geben da wirklich alles, auch gestern vor dem Spiel, alles geordnet, alle mit Abstand, mit Maske, haben sie ihr Team vor der Kabine angefeuert und nicht aufgegeben. Das war schon ein Gänsehautmoment.
Das ist natürlich auch unser Thema, das Finalspiel gestern, auch der Grund, warum wir diesmal etwas später sind, zu ungewohnter Tageszeit, so früh am Morgen. Wenn wir gestern einen Podcast gemacht hätten und die Huskies hätten das Spiel gewonnen, dann hätten wir hier darüber gesprochen, wie spannend denn die Finalserie ist. Und zack, ist sie vorbei. Jetzt geht es in die Verlängerung, weil die so toll ist, die Serie. Und ich hau mal gerade die Phrase von Felix raus: Ein Spiel geht eben 60 Minuten und so lange, bis der Schiri abpfeift.
Absolut. Ich glaube, viele hatten schon damit gerechnet, dass Kassel das Spiel in drei Siegen oder die Serie in drei Siegen klar macht. Aber Bietigheim war gestern schon die bessere Mannschaft
Ja,
und haben am Ende verdient gewonnen.
vor allen Dingen ab Beginn des zweiten Drittels, so habe ich es empfunden am TV, die wurden immer zwingender und hatten keinen Bock auf Sommerferien. Und man hat, denke ich, vom Spielsystem schon gemerkt, dass Riley Sheen fehlt als Fixpunkt vorne im Angriff. Fehlte jetzt nicht so arg, wie ich fand, Niki Gotsch. Marcel ist ja sein Bruder. Für die Defensive haben sie richtig, richtig stark gestanden, wie ich fand. Nur das Spiel war ein anderes. Also es war sonst ein bisschen mehr mit Zug zum Tor. Es waren optisch sowieso überlegen.
Läuferisch
Läuferisch sowieso, absolut. Und ich fand, es war gestern nicht so ruppig. Das fand ich jetzt auch mal angenehm. Also ich
auch.
finde,
Ja, das hat.
Playoff-Hockey gehört gerade in der Finalserie natürlich eine gewisse Härte auch mit dazu. Das ist ganz klar. Aber ich finde, der ein oder andere hat es in Spiel 1 oder 2 doch etwas übertrieben, für mein Empfinden.
Was? Ja, die Schiedsrichter haben gestern das auch gut laufen lassen. Das hat natürlich das ganze Spiel auch wirklich extrem spannend gemacht. Und du hast gesagt, Riley Sheen fehlt bei den Steelers, aber ich finde auch ein Brett Breitkreuz fehlt den Steelers.
Absolut, genau. Also der fehlt mir vom Slot immer wieder. Das ist ja, wie ich ihn
Ja.
definiert habe, gerne auch ein richtiges Playoff-Monster. Und er macht richtig Alarm. Also egal vor wem er spielt. Und da wären auch die Schüsse aus der zweiten Reihe immer viel gefährlicher, wenn er
Ja.
da ist. Man merkt, dass er eben nicht da ist. Das ist absolut richtig. Aber ja, zu Ryan Olsen. Ich finde es sehr sympathisch, dass beide Trainer das runtergespielt haben und gesagt haben, ja, komm, ist nicht schlimm, ist Playoff-Hockey, gehört dazu, es geht um was. Absolut, beide können, dürfen aufsteigen. Da darf man auch gerne mal ein bisschen ruppiger sein. Allerdings gerade in Spiel 2, wie er da den Gotsch rausgenockt hat, Da habe ich gedacht, uiuiui, da hat einer Stierblut getrunken. Also, da war kein Puck mehr in der Nähe, wo man noch hätte angreifen können. Und von daher die Spieldauer absolut gerechtfertigt.
Das entscheiden am Ende immer die Schiedsrichter auf dem Eis. Und zu Rhein-Osen gab es ja auch eine Verhandlung und da war die Strafe für den Disziplinarausschuss ausreichend. Und am Ende war ja dennoch ein Spiel gesperrt, aber das war die automatische Sperre aufgrund seiner zwei Disziplinarstrafen, ne? Am Donnerstagmorgen ist er wieder einsatzbereit und ich glaube auch, dass er ihnen schon gefehlt hat, den Huskies.
Ja, das würde ich auch schon sagen. Wobei dafür, dass Brad Cameron 2,5 Monate, glaube ich, seit Anfang März nicht mehr auf dem Eis gestanden hatte, war das, fand ich, ein
Ein
nahtloser Übergang.
guter Einstand.
Ja,
Ja.
absolut. Also da merkt man, dass er vollwertiges Mitglied des Teams ist. Und ja, da kann jeder jeden ersetzen. Ich meine, das macht auch eine Spitzenmannschaft aus. Auch wenn dann das Ergebnis nicht so wie gewollt war aus nordhessischer Sicht. Aber das hat dem Spiel jetzt, finde ich, nicht so wehgetan. Klar fehlt er als Person, aber er wurde gut ersetzt.
Definitiv. Und am Ende sind das zwei generell sehr gute Teams, wo jeder für jeden einspringt. Ich glaube auch, dass Kassel ganz kurz gestern nach dem Tor, paar Sekunden vor der Schlusssirene, kurz geschockt war oder kurz nach dem Spiel dann geschockt war. Das gilt jetzt halt zu verarbeiten. Und am Donnerstag ist alles wieder bei Null. Phrase.
Oh, das ist jetzt
Aber
gefährlich.
gibt es denn ein Phrasenschwein?
Noch nicht, das wollen wir aber noch einführen. Aber da erzähle
Okay, bitte erst ab der nächsten Folge
ich. Ja,
dann.
genau. Nein, also es ist schon so, dass man, denke ich, sich da einfach schütteln muss, Krone richten muss und auf geht's. Es geht dann wieder bei Null los. Dann ist es wieder ein anderes Spiel. Aber eine Phrase, die mir da natürlich einfällt: Der dritte Sieg ist immer der schwerste.
Das stimmt, das haben Sie schon am Dienstag bei der Spray-TV-Übertragung gesagt in Bietigheim und Sie haben recht behalten.
Ja, das ist so. Oder bei einer Best-of-Seven-Serie dann eben der vierte Sieg, das ist klar. Aber das haben die Kommentatoren gestern in Kassel am TV auch zu Recht gesagt. Du hast nichts mehr zu verlieren. Also kannst du auch genauso auftreten. Und genau so sind sie aufgetreten. Also für mich am TV, ich versuche da ganz neutral zu sein, auch wenn es mir vielleicht bei der Serie nicht ganz so gelingt. Aber zwingender waren sie auf jeden Fall. Und man hatte so den Eindruck gehabt, dass sie dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren oder abschenken wollen. Das hatte mir bei Kassel so ein bisschen, der letzte Siegeswillen hatte mir gestern gefehlt.
Ja, zumindest ab dem zweiten Drittel ist immer von außen, man steht nicht auf dem Eis und man sieht das von außen, es ist immer alles leicht gesagt, aber es hat ein klein wenig den Eindruck erweckt, vielleicht waren sie auch ein bisschen müde oder konnten nicht mehr diesen letzten Schwung holen, ne?
Ich glaube, da ist natürlich auch der Kopf, der vielleicht dann so ein bisschen mitspielt. Du hast den Aufstieg im Kopf, du weißt, mir fehlt ein Sieg bis zum großen Wurf, Meisterschaft und Aufstieg. Weniger Spielzeit in den Playoffs haben sie auf jeden Fall in den Knochen, aber ich glaube, das geht dann schon in Richtung ins Mentale her, dass man dann sagt, naja, ich muss jetzt nur noch einmal gewinnen, das nur in Anführungsstriche gesetzt. Und dann wird eben das Bein schwer und das Tor immer kleiner. Also in
Klar,
dem
der Druck lag 100% bei Kassel.
absolut, da bleibt er auch, weil die Favoritenrolle, die haben sie nach wie vor, auch aufgrund der sensationell guten Hauptrunde, wie ich finde. Gestern oder die ganze Serie auch schon die Defensive gewohnt stark. Sie lassen ja ultra wenig eigentlich zu, also 2,3 Gegentore pro Spiel, das ist im Prinzip, ist das nichts. Also, ja, und
Bietigheim hätte deutlich eher führen müssen.
müssen, ja. Also die Torleute auch gestern wieder im Fokus. Ich finde ja, das hat Felix auch schon zu Recht gesagt, auf Seiten des Steelers finde ich ja wirklich mehr als bemerkenswert. Der 19-jährige Leon Dubrava im Tor, der spielt da, als hätte er nie was anderes gemacht, wie Finalserien zu spielen. Also das ist wirklich bewundernswert, diese Ruhe.
Absolut. Und ich glaube, ich greife jetzt mal vor, auch wenn das total untypisch ist. Dubrava ist mein Top der Woche.
Wow, jetzt schon der Top.
Obwohl, der Woche ist eigentlich falsch gesagt. Ja, ich finde schon, bin ja neu, kann ja ein bisschen zurückblicken und da gehört Dubrava für mich absolut zu den Tops.
Ja.
Der junge Kerl, dritter Goalie, wie er einspringen musste. Klar funktioniert nicht alles immer, aber was er zeigt und welchen Druck und mentalen Druck er hat und den standhält, das ist sehr bemerkenswert.
Vor allen Dingen mitten in der Serie gegen die Frankfurter reingekommen, da auch
Ja.
schon mit dem Rücken zur Wand stehend. Gerade Spiel 5, du fliegst zu Hause in der sehr, sehr engen Serie schon 0-2 zurück, drehst dann das Spiel. Beweist in der Serie gegen die Freiburger erneut die gleiche Nervenstärke. Da war es ja umgedreht. Da führten die Steelers 2-0, Freiburg gleich 2-2 aus und wieder Spiel 5 und jetzt stehen sie wieder mit dem Rücken zur Wand. Und du merkst ihnen null Nervenschwäche an. Das ist wirklich sehr bemerkenswert für einen 19-Jährigen.
Ja, auch wenn man abseits guckt des Spielgeschehens, wie fokussiert und konzentriert er ist, auch wenn Powerplay ist oder Unterzahl, er guckt immer, hält seine Mannschaft mit dem Spiel, gibt Hinweise, auch die ganze Mannschaftsbänke. Super.
Die Spieler und auch Danny Noh hat ja auch gesagt, die Mannschaft hat sich auf ihn eingestellt, weil klar, jeder Torhüter tickt ja auch anders, hat ja auch einen anderen Spielstil. Bin ich mehr der offensiv agierende Torhüter, wie das ja Ben Meissner war, sage ich jetzt in dem Fall, oder bist du eher der Introvertierte, der halt einfach nur so seinen Tunnelblick fährt und nur sein Ding macht? Also
das ja, ist auch ein kommunikativer Torhüter. Man hat das bei Bartels, als Maximilian Franz verkabelt war, sehr gut mitbekommen, dass er zum Beispiel ein sehr kommunikativer ist und muss sich die Mannschaft dann halt drauf einstellen.
Ja, absolut. Es gibt ja auch Torhüter, die dann einfach pushen und powern und ihre Vorderleute oder ihre Defense-Leute noch so ein bisschen führen. Da musst du ja auch gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich denke mal, jeder, der selber mal auf Schlittschuhen gestanden hat, der hat schon Problem genug damit, überhaupt die Balance zu halten. Und vom Torhüten wollen wir dann mal gar nicht sprechen. Aber ich glaube, die mentale Belastung, die ist da schon immens. Also wenn du weißt, ja, so viel hängt von dir ab. Also von daher à la Bonheur, was da so ein junger Kerl imstande zu leisten ist. Also das ist wirklich mehr als bemerkenswert. Ja, wenn du das Top der Woche schon vorausgeschoben hast, schiebe ich jetzt gleich schon meinen Flop der Woche voraus. Hat auch mit der Finalserie zu tun, von daher passt das ganz gut.
Ich bin gespannt.
Nicht Ryan Olsen, das ist das Problem der Huskies. Okay. Ich hatte das im Laufe der Saison schon mal gesagt, aber ich glaube, ich muss das hier nochmal vertiefen. Für den Fall, dass sie aufsteigen würden, müssen sie da als allererstes ran, weil mit der Quote waren sie in der Hauptrunde schon sehr, sehr weit unten und das hat sich, finde ich, jetzt nochmal verschlechtert. Da kommt ja fast gar nichts an. Und in der Playoff-Serie oder in den Playoff-Serien des Steelers ist ja deren Penalty-Killing noch mal schlechter geworden. Die liegen da unter 70% und eigentlich müsste das eine Waffe der Nordhessen sein, aber das ist es jetzt gar nicht. Von daher, das müsste jetzt das Powerplay von Kassel unter 15% liegen, so aus dem Kopf raus. Das ist ja gar keine Waffe. Also ich meine, gestern zählt nicht dazu, die paar Sekunden kurz vor Schluss. Das zählt nicht, aber ansonsten musst du fast schon gar keine Angst haben. Also da mal verzeih mir den Ausdruck, aber Überzahl, Unterzahl, scheißegal in dem Fall.
Ja, aber jedes Spiel ist ja dann auch wieder neu und so darf dann, glaube ich, kein Team rangehen. Ah, Kassel ist im Powerplay nicht gefährlich. Am Ende schießen sie trotzdem 1-2 Tore. Und bei 5-5, und das große Vorteil von Kassel ist, dass jede Reihe scored.
Ja, das ist wirklich so. Also die Kadertiefe, die ist wirklich beeindruckend. Ich finde auch die vierte Reihe der Huskies deutlich mit Abstand die beste der Liga. Kämpferisch sehr stark. Ich auch so. Kämpferisch sehr stark und läuferisch. Und ich glaube, das macht ja auch ein Championship-Team letzten Endes aus, dass keine Reihe wirklich abfällt. Ich meine, das hat einen Grund, warum du erste Reihe spielst. Aber pick jetzt mal jemanden raus, der sagt, okay, wenn der morgen nicht mehr da ist, dann gehen die Huskies unter. Das ist in dem Fall nicht so.
Nein, also könnte ich gar nicht sagen.
Gibt's nicht. Auch Kadertiefe im Tor sowieso, egal ob du Kuhn oder Hungerecker reinstellst, da ist jede Menge Qualität vorhanden.
Ja, aber Kuhn hat sich jetzt auch extrem gesteigert. Also für mich, ich fand ihn in der Heilbronner-Serie solide, aber man kennt ihn anders. Ja. Aber gerade gestern oder auch in den ersten Spielen, da ist er schon zur Höchstform mit aufgelaufen.
Ja, absolut. Und gut, einmal hat er sich provozieren lassen von CJ Stretch in Spiel 2. Hat dann mal das Häuschen.
Emotionen.
Auch. Ja, das gehört dazu. Da haben sich beide kurz danach geschüttelt und weiter geht's. Das ist alles im grünen Bereich. Aber bei Kassel fällt mir noch eins auf. Es würde sich ja ein Kreis schließen, wenn sie der sportliche Aufsteiger wären. 2008 war der EC Kassel ja schon der letzte sportliche Aufsteiger in die DEL.
Ja, und daher, dann könnten sie...
Manchmal wiederholt sich die Geschichte eben doch.
Das stimmt, aber es wiederholt sich nicht die Geschichte von 2015-16 in der Saison, dass sie mit einem Sweep gegen Bietigheim gewinnen.
Richtig, da waren sie sogar auch noch Auswärtsteam, wenn ich es richtig weiß.
So ganz genau, die Vorzeichen waren genau umgekehrt. Bietigheim war Hauptrundensieger und Kassel war Vierter und jetzt war es ja genau andersrum.
Genau, von daher, das bleibt noch intensiv und spannend. Und da sind wir mal gespannt, wie es morgen Abend ausgeht, ob es dann noch, und das finde ich, ist eine wirkliche würdige finale Serie, nochmal ein Spiel 5 gibt mit dem absoluten Mega-Showdown.
Das wird ein Nervenkitzel pur.
Bist du dann auch da?
Spiel 5? Ja, ich bin bei den Entscheidungsspielen bin ich dabei. Also ich bin auch morgen in Bietigheim.
Pokalübergabe?
Ich werde filmen, ich werde live gehen, sollte das Internet alles mitspielen, dann gerade jetzt, wo die Fans die Emotionen nicht mitbekommen können, wollen wir wenigstens live gehen. Die Freude auf der einen Seite, das auch die Traurigkeit der anderen sicherlich zeigen. Medaillenübergabe, Pokal, Playoffs, MVP.
Hast du schon einen Favorit? Musst du nicht verraten.
Das kann ich nicht verraten. Es gibt sicherlich so zwei, drei auf beiden Seiten, die man im Auge behält und darauf vielleicht extra achtet. Aber noch kann ich nicht sagen, was mein Favorit ist.
Kann ja auch noch ganz alles ganz anders werden.
Du kannst mir ja mal einen Tipp geben.
Oh, ich kann einen Tipp geben. Also es hängt natürlich ab davon, wie die Serie ausgeht. Aber für mich, im Finale fällt er noch gar nicht so auf. Aber für mich so der Kassel-MVP ist für mich Troy Rutkowski. Das ist für mich so der Anker.
Der Verteidiger des Jahres.
Richtig, also für mich ist der so ein Fixpunkt, wo du als Team auch brauchst, wo du dich dran aufrichtest. Wie gesagt, jetzt allein Final-MVP bis jetzt vielleicht noch nicht so. Also, aber der hätte es für mich einfach verdient. Einfach nur, weil er, finde ich, eine Hammer-Saison spielt.
Okay.
Also, falls das noch geht, auf mich. Du hast die Videos angesprochen, die Empfänge der Teams. Das kommt dann auch von euch? Das macht ihr auch extra, um ein bisschen Emotionen zu transportieren?
Ja, also die geben sich Mühe. Wenn wir verlinkt werden, können wir es auch ab und an teilen, nicht immer. Mhm. Und wenn ich aber selbst vor Ort bin, habe ich natürlich andere Chancen, das zu machen. Oder als wir gestern ankamen in Kassel und dann standen schon die Fans und haben getrommelt, gerufen, gesungen. Das war Wahnsinn. Und warum soll ich das dann nicht filmen? Das ist das, was es ausmacht.
Absolut. Also das ist ja auch der Unterschiedmacher. Ich meine, das ist jetzt andere Sportart, aber am Wochenende FA Cup-Finale in England, Fußball. Ich glaube, die haben vor 20.000 Zuschauern gespielt. Und manchmal denkst du dir, das ist ein anderer Sport. Also ich meine, Wenn man dann wieder überlegt, dass möglicherweise, wenn ein paar Leute geimpft sind, irgendwann wieder Zuschauer ins Stadion kommen, da wird dem einen oder anderen, glaube ich, die Ohren wegfliegen. Also vielleicht dem einen oder anderen Importspieler auch, der bis jetzt in Deutschland noch ohne Zuschauer spielen musste, wenn er das erstmalig hört, das gibt Gänsehaut. Da freuen wir uns drauf.
Wir hoffen alle, dass es bald wieder mit Zuschauern geht.
Das ist wohl wahr. Apropos DEL, um jetzt die Überleitung ganz sanft und salopp zu machen. In der letzten Woche schon einige Spieler, die den Sprung geschafft haben von der DEL2 in die DEL, unter anderem, als hätten wir es vorher gewusst, Interviewgäste wie Josh Samanski nach Straubing, Luis Schinko nach Wolfsburg, Kollege Zimmermann aus Landshut, der war noch nicht bei uns. Jetzt kommt er auch nicht mehr.
Der war aber schon bei mir.
Der war schon bei dir, richtig.
Genau.
Ein anderer Interviewgast hat sich auch schon verabschiedet, zwar Ziel noch unbekannt, aber Peter Spornberger wird die Freiburger auch verlassen. Fazit für mich, Top-Jugendarbeit der Standorte, Top-Entwicklung. Und Wir haben das, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Das ist vielleicht eines der guten Punkte, was Corona hier im Sport hinterlassen hat, dass einfach diese Durchlässigkeit oder diese Jugendförderung noch mal stärker in den Fokus gerückt ist.
Ja, die Samanski und Zimmermann, das sind ja auch zwei U21-Förderspieler. Also das Konzept funktioniert schon. Und gerade auch durch Corona, mit Corona, haben sie natürlich auch mehr Eiszeit bekommen, was denen wirklich gut getan hat.
Absolut. Und Spornberger, auch wenn er dann nicht fürs deutsche Eishockeyspiel berechtigt ist, Grüße, als er uns in Riga zuhört, davon profitiert dann Italiens Nationalmannschaft. Also auch da, wenn er den Sprung in die DEL jetzt macht, absolut gerechtfertigt und absolut eine super Entwicklung an der Seite von Nick Pajot. Also.
Ja, definitiv. Und am Freitag trifft er gleich auf die Deutschen.
Richtig, da bin ich allerdings ein bisschen parteiisch dann. Also hoffentlich sieht das keiner aus. Aber Stichwort Freiburg, derjenige, der dann in Freiburg noch bleibt, wird sich mit einem neuen Trainer befassen müssen. Wie bekannt ist ja dann Robert Hofmann, neuer Coach im Breisgau. Ein alter
Bekannter. Kein Unbekannter,
genau. Kein Unbekannter, hat schon mal auf dem Eis dort gestanden, kommt von der U20 der Dresdner.
Ja.
Ist deiner Dresdner Heimat bekannt, Denise?
Ja, er ist mir bekannt. Er wurde ja erst geholt für die U15, wenn ich jetzt... würde ich mich jetzt nicht verbürgen, aber würde ich sagen, dann ist er ja mal nach Landshut gegangen und dann hat er jetzt die U20 und ich glaube auch die U17 mit trainiert, aber natürlich vorsorglich die U20.
Ein absoluter Allrounder quasi im sächsischen Eishockey, weil auch in einem Weißwasser schon als Assistant Coach an der Bande gestanden. Mit 44 setzt er dann, finde ich, auch den Trend vor, dass man verstärkt auch auf jüngere Coaches setzt. Ja, also im Vergleich zu manch anderem Standort. Ich denke mal, das ist eine Chance für einen Neuaufbau, weil den wird es ja auch in Freiburg auf jeden Fall geben müssen. Wir haben es angesprochen, Spornberger wird Club verlassen. André Hult hat sich verabschiedet in Richtung Landshut.
Landshut.
Schwedisch-kanadischen Power Connection, ja, Power und Ryan Connection. Mosi geht, Salvarani geht, Spornberger haben wir angesprochen, Chad Besson geht auch. Da könnte ich mir jetzt gleich noch einen Tipp verkneifen, vielleicht, wo er vielleicht hingeht. Es gibt so einen Coach im Oberbayerischen, da würde der wunderbar ins Beuteschema passen. Aber wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, gut, also Hoffmann war ja schon mal Head Coach auch in Weißwasser, zumindest in der Saison 17-18 vom Dezember, glaube ich.
Richtig, ja.
Also ist jetzt nicht seine erste direkte Cheftrainerposition in der DL2, aber sicherlich seine erste volle Saison als diese Funktion.
Absolut.
Das wird definitiv spannend und an seiner Seite steht ja der, Gottes Willen, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Petr Bárs. Das wird spannend.
Das wird spannend. Genauso spannend dürfte das in Heilbronn daherkommen. Auch da gibt es einen neuen Coach, Jason Morgan, Kanadier, soll zusammen mit dem NHL-erfahrenen Schubert, Christoph Schubert, das Trainergespann leiten. Ich bin mal ganz gespannt, wie das in dieser Konstellation auch dann mit dem anderen Gotsch, also Marcel Gotsch, klappt, weil wie bekannt die Heilbronner ja Partner der Adler Mannheim in der DEL. Marcel Gotsch soll so der Head of Development sein. Also ist ja bekannt, dass die Mannheimer ultra viele Spieler zur Förderung ins Unterland, in die Cajunstadt schicken. Und da bin ich mal gespannt, wie da die Zusammenarbeit funktioniert. Also wer hat da den Hut auf? Also ist es tatsächlich dann der neue Coach, Jason Morgan? Wir haben uns darauf geeinigt, er kommt aus der ungarischen Liga, hat aber bei einem rumänischen Team gearbeitet, dessen Namen wir beide nicht aussprechen können.
Nein.
Überhaupt gar nicht. Aber auch für ihn dann die erste Station in Deutschland. Und ich denke mal, er wird mit einem sehr, sehr guten Potenzial da arbeiten können. Vor allen Dingen wirst du mit Dylan Ruck einen der Top-Spieler überhaupt haben und mit jeder Menge Kadertiefe aus Mannheim. Also Jugendförderung.
Ja, auch ein Brock Maschmeyer ist, glaube ich, eine sehr verlässliche Stütze in Heilbronn in der Verteidigung. Vielleicht muss ich das auch alles erst einspielen, aber ich glaube, am Ende kann er auch nur überraschen. Vielleicht. Ne? Also als Neuling, man kennt ihn nicht. Hat man Erwartungen? Hat man keine Erwartungen? Vielleicht ist das auch ein kleiner Vorteil.
Ich denke, das ist natürlich auch hier wieder ein Stück weit ein Experiment. Das haben sie letztes Jahr schon versucht mit Zeiter, da ging es schief. Du hast das Stichwort Erwartungen angesprochen. Aufstiegserwartungen gibt es in Heilbronn nicht. Playdowns vermeiden ist mit dem Kader, den sie jetzt schon haben, eigentlich auch zu wenig. Also musste eigentlich auch schon in Richtung Platz 5, 6, 7, 8 schielen. Ich denke, das dürfte die realistische Erwartung sein, die man an ihn hat. Also die Heilbronner Falken haben sich die letzten Jahre ja von dem eigentlich Dauerabstiegskandidaten immer stetig weiterentwickelt und diese Entwicklung muss er, denke ich, weiter vorantreiben. Sonst dürfte man auch schnell unzufrieden werden.
Ja, aber am Ende, glaube ich, ist kein Team in der DL2 geht mit der Einstellung in die neue Saison Playdowns vermeiden. Also wenn man guckt nach Bayreuth, ein starker Kader, den sie schon zusammenstellen, Landshut ist... Tja, ich glaube, dass, wenn man das alles liest, wird das einer der Top-Favoriten werden.
Da ist
aber es muss am Ende alles zusammenpassen.
Richtig, richtig. Jetzt könnten wir wieder eine Phrase bringen, aber das lassen wir jetzt. Wo es noch keinen neuen Coach gibt, du hast ja gesagt, Stichwort Playdowns vermeiden, so weit ist man in Frankfurt jetzt noch nicht. Aber da ist die sportliche Zukunft natürlich noch vollends unklar. Also Frage ist, Franz-David Fritzmeier nochmal eine Saison in Doppelfunktion, kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, absolut nicht. Was sie derzeit vermelden, sind viele Abgänge, auch welche, die, denke ich, den Fans auch wehtun. McAuley ab in die DEL, Luis Schinko haben wir angesprochen, Hüttl ist weg, Lewandowski mit unbekanntem Ziel weg. Zugänge bis jetzt, ich kenne keine, Coach, keinen in Sicht. Da macht man sich Sorgen in Frankfurt, glaube ich.
Ach, ich glaube, Sorgen muss man sich da nicht machen. Da sind in der Geschäftsführung und auch Franz-David Fritzmeier schon erwähnt, sind da sicherlich am Rotieren, am Arbeiten und werden bestimmt bald auch was verkünden, denke ich, weiß ich nicht. Aber
unklar ist auch natürlich, wie es da weitergeht. Er hat, glaube ich, in einem Interview geschrieben, auch mit der FAZ, mit dem Lokalteil, in eine Glaskugel gucken kann er natürlich auch nicht, vor allen Dingen, wie es weitergeht. Unsichere Zukunft haben viele Standorte. Du hast gesagt, Playdowns vermeiden. Das kann natürlich in Frankfurt absolut nicht der Anspruch sein. Da muss der Anspruch
sein. Das würde auch keiner abnehmen.
Auf gar keinen Fall, auch die Sponsoren nicht. Die Sportstadt Frankfurt akzeptiert sowas gar nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man jetzt neidisch nach Kassel schaut. Die könnten aufsteigen und man selber als Big City Club muss weiter DL2 spielen, wobei es ja auch wunderbar ist, eine DL2. Du kannst gar nichts anderes sagen.
Nein, also können ruhig alle bei uns bleiben. Ich gebe ungern jemand ab.
So ist es. So ist es. Ja, gute Verlängerungen, die mich persönlich noch gefreut haben, dass sie da bleiben. Out of order. Lemmers bleibt bei seinem Spezl in Kaufbeuren. Und was ich die für die DL2 eine wunderbare Meldung finde, ist Andi Drindl bleibt in der Puzzlestadt, bleibt also quasi den Tower Stars treu. Und ich glaube auch, dass Peter Russell ihn noch mal ein Stück besser machen wird. Das glaube ich sehr.
Ich denke, dass das Duo Hein Ritzi und Peter Russell in Ravensburg sehr gut funktionieren könnte. Und war auch Wahnsinn, wie viele Abgänge sie mit einmal verkündet haben. Aber so schafft man auch gleich, dass zeigt man, wo es hingehen soll. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen werden wir von Ravensburg noch recht viel hören.
Einiges hören, ja. Baustelle, vielleicht dann Stichwort Torwart-Defensive. Penalty Killing, das dürften immer noch so Dinge sein, wo Peter Russell anpacken muss. Bis jetzt Keller Dronja verlängert, Andi Drindl als Fixpunkt da. Der ein oder andere, tippe ich jetzt mal, dürfte ihm vielleicht als Förderer noch aus seinem vorigen Umfeld aus Freiburg folgen. Vielleicht auch im Tor, weiß ich nicht.
Ja, Patrick Seibert weg, Max Kolb weg. Ich glaube, Max Kolb ist halt auch so ein Verteidiger, der halt verteidigt. Ja, wir haben in der DL2 recht viele Offensivverteidiger, aber er ist noch so ein wirklicher Verteidiger. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen weh tut, aber er wollte ja eine neue Herausforderung. Bin gespannt, wo es ihn hinzieht.
Ja, das sind wir auch. Stichwort deine Dresdner Heimat, die haben natürlich auch ein bisschen aufgeräumt. Ich meine, du bist unparteiisch, es geht nur um den Wohnort, ganz klar. Ja. Was ich ja gelernt habe, ich habe immer gedacht, man spricht den Nick Heward aus, er heißt ja Nick Hurd.
Ja, Nick Hurd.
Nick Hurd. Dotzler weg. Und was ich gar nicht verstanden habe, persönlich, Operanta weg. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass man ihn gehen lässt. Also erst in Frankfurt, jetzt aus Dresdner Sicht. Das ist für mich persönlich so ein Spieler, den würde ich, wenn es finanziell irgendwie passt, immer versuchen zu halten, weil es wirklich einen ist, wo du weißt, der macht dir sicher die Punkte, den kannst du in fast jede Reihe stellen, der funktioniert. Der bringt eigentlich fast alles mit für ein DEL-2-Team, was es braucht. Also
Ich glaube, was Roberanda diese Saison ein bisschen auf die Füße gefallen ist, war tatsächlich Corona. Er hatte lange Zeit keinen Verein. Er hat sicherlich in Finnland trainiert, aber jedes individuelle und persönliche Training ist halt anders, als wenn man mit der Mannschaft aufs Eis geht. Und das hat man ihm schon angemerkt. Auch du kannst ihn normalerweise überall hinstecken und er macht seine Punkte. In Dresden hat es, glaube ich, ein bisschen gehapert, aber was bei ihm immer war, er hat alles gegeben und er wollte es. Absolut. Und vielleicht war es dann am Ende auch die Kopfsache bei ihm, weil er so viel wollte, dass er dann so ein bisschen den Pech am Schläger hatte. Da gibt es ja manchmal Geschichten, die hauen dann gerne ihren Schläger in die Mülltonne, damit das Pech weg ist, aber
Ja, und für mich immer Finnen, die wollen immer. Also die emotionale Seite, so subjektiv wahrgenommen aus meiner Sicht, die Finnen, die wollen immer, die geben immer Gas und neigen immer auch gerne dazu, Publikumslieblinge zu sein. Für mich wäre das so ein typischer Spieler, wo man immer halten will. Aber du hast angesprochen, spät ins Training eingestiegen, hat ja auch lange keinen Verein gehabt. Und ich denke, Andi Brockmann wird seine Gründe haben. Aber auch die Ambitionen in Dresden, Stichwort Aufstieg, die werden nicht kleiner.
Ja gut, Andi Brockmann, Matthias Roos. Ne? Matthias Roos, ja, der Sportdirektor. Genau, werden wir mal schauen. Es sieht recht nach einem jungen Team aus bis jetzt mit Schmitz und dann Verlängerungen. Die sind ja alle noch recht jung. Ausländer sind alle weg. Das wird spannend. Jordan Knagstedt ist ja Deutsch-Kanadier. Konnte natürlich einen halten, der jetzt in dieser Saison mit seiner Kapitänsrolle sehr hervorragend umgegangen ist und nochmal ein Stück gewachsen ist. Und ich denke mal, da wird auch ein wichtiger Angelpunkt dann für die jungen Spieler sein.
Ja, das brauchst du auch. Also nur mit jungen Spielern kommst du natürlich nicht weit. Also eine gewisse Stütze brauchst du schon und eine gewisse Erfahrung, denke ich, musst du haben. Aber ich denke mal, bei einem Coach Andi Brockmann braucht man sich da wenig Sorgen machen, dass er das nicht im Hinterkopf hat. Und ich glaube, der Kollege Roos, der sollte auch aus seiner Vergangenheit wissen, wie man Kader zusammenstellt. Von daher dürfen wir gespannt sein, was da noch alles kommt in kürzester Zeit, ja.
Ja.
Das dürfte so sein. Vlad Filin bleibt ja und vor allen Dingen noch wichtiger aus Dresdner Sicht, Jordan Knagstedt hat ja nochmal Bock. Das hat mich echt gewundert nach den ganzen Gerüchten letzte Saison schon in Richtung Berlin, dass er jetzt doch nochmal da bleibt.
Ja, es werden ja bei den Gerüchten auch geguckt, wer folgt wem auf Instagram und oh, jetzt folgt er den Club und den Club. Das heißt, er wechselt dorthin. Manchmal stimmt es, manchmal nicht, ist aber immer herrlich anzuschauen.
Ja, vielleicht findet die Berliner Trikots auch einfach nur hübsch. Oder geht sonst mal ins Nachtleben nach Berlin, was weiß ich.
Ich glaube, an Angeboten wird es bei Ihnen nicht gemangelt haben.
Dürfte nicht gemangelt.
Haben wir? Nein.
Ja, Denise, die zweite Liga bleibt nach wie vor spannend. Jeder kann jeden schlagen. Wenn wir uns auch die Kader anschauen, die für die neue Saison jetzt schon feststehen, ich finde ungewöhnlich früh. Geht es dir auch so?
Ja, Wahnsinn. Auch parallel, okay, wir sind zwar, wir müssen auch bedenken, wir sind jetzt schon im Mai.
Ja, klar.
Normalerweise wären wir Ende April fertig. Normalerweise wären jetzt die letzten Tage für die Lizenzprüfung. Ja, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber es sind am Ende auch schon viele Teams halt aus dem Rennen. Und klar, was machen sie? Kaderplan.
Stichwort.
Kaderplanungen raushauen. Die wollen ja trainieren. Manche steht sicherlich noch nicht fest, aber jeder Kader wird jetzt auch nicht im April zusammengeschnürt, ne?
Stichwort Lizenzvergabe, selbst hochgekommen. Natürlich können wir kein Update geben an der Stelle, aber wie sieht denn so ein Fahrplan jetzt aus für ein Team oder für die Teams generell? Stichwort Lizenzvergabe. Kannst du da einen Einblick geben?
Ja, die müssen halt ihre Unterlagen alle abgeben, ne? Die müssen Budgetplanung, die müssen nachweisen, was ist alles an Sponsorengeldern und wie sie halt planen. Es muss halt eine solide Planung sein und wenn man verpflichtet, muss man das auch nachweisen können, dass man sie verpflichten kann. Ja, und all solche Sachen. Und Selb hat sicherlich in einer kurzen Zeit jetzt eine Mammutaufgabe vor sich, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da den Kopf in den Sand stecken, sondern mit voller Elan und Schaffenskraft die Aufgabe angehen werden.
Nein, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und das haben ja auch die Fans schon bewiesen, die ja richtig Bock haben auf die zweite Liga. Haben wir auch und natürlich auch auf die weitere Finalserie. Wir sind schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie es morgen
Mein
aussieht.
Tipp?
Hast du einen Tipp? Mein Tipp, das geht in Spiel 5. Das Momentum kommt jetzt ins Schwabenland zurück. Die haben jetzt nochmal Blut geleckt. Die Favoriten bleiben die Schlittenhunde. Aber ich glaube, Spiel 5 wünschen wir uns doch alle.
Wäre sehr spannend.
Dann schließen wir doch damit und wünschen uns alle eine schöne Eishockeywoche.
Dir
Nächste
auch,
Woche
Thomas.
vielleicht mehr.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne, hat uns viel Spaß gemacht und wie immer gerne liken. Grüße nochmal an Felix, gerne teilen und wir hören uns nächste Woche. Ciao und goodbye.
Ciao.